euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Heute mit dem Thema Drogenmissbrauch. Und es war gar nicht mal so einfach, jemanden zu finden, muss ich euch sagen. Vor allem jemand, der mir ja auch die subjektive Sichtweise erzählen möchte. Seine subjektive Sichtweise. Trotzdem habe ich heute den Matthias hier bei mir.
Mein ganzes Leben, meine ganze Realität, in der ich vermeintlich damals gelebt habe, war einfach ein komplettes Gerüst aus Lügen. Ich kann heute nur meiner damaligen Partnerin danken, dass sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt hätte.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Wir haben uns hier gerade bei mir zu Hause im Wohnzimmer gemütlich gemacht und er wird mir seine Geschichte erzählen. Und natürlich habt ihr auch einige Fragen gestellt, die heute hoffentlich alle von dir beantwortet werden. Hallöchen, Matthias.
Ja, hallo Lu. Ich bin erstmal total überrascht, dass überhaupt so viel Interesse besteht von eurer Seite. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir über diese Möglichkeit diejenigen erreichen, die sich dafür interessieren und mit meinen Erfahrungen irgendwie helfen zu können.
Ja, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du jetzt hier in aller Öffentlichkeit dein Schweigen brichst, sagen wir mal, ne?
Das ist richtig. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Ja, und ich bin halt kein Profi, ne? Ich bin halt ein ganz normaler Mensch, so wie du und alle anderen und habe natürlich jetzt auch meine Ängste und Befürchtungen. Aber früher bin ich davor weggerannt. Heute stelle ich mich der Sache und bin davon überzeugt, daran wachsen zu können. Genau.
Und ich bin mir auch sicher, dass wir heute einigen Leuten helfen können. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit deiner Geschichte.
Ich halte das immer so, dass ich nicht viel in die Einzelheiten reingehe. Selbstverständlich, ja, fange ich einfach mal an, dass ich schon in jungen Jahren den ersten Kontakt zu Drogen hatte. Bin damals naiv gewesen, vielleicht die falschen Freunde, der Gruppenzwang, ja, die Sehnsucht, irgendwo dazu zu gehören, sich irgendwie auf der Suche meiner eigenen Identität, bin ich da rangekommen. Natürlich habe ich nicht gleich jeden Tag konsumiert, mal so ab und zu und ein bisschen und nur am Wochenende. Dann über die Party-Szene, ich war viel feiern, kamen dann die Partydrogen dazu. Das konnte ich auch gut aufs Wochenende reduzieren. Und dann kam halt so dramatische Erfahrungen mit dazu. Und ja, das zog sich natürlich dann über mehrere Jahre. Irgendwann, ja, hat quasi die Droge mein Leben bestimmt. Nicht mehr ich war Herr meiner Sinne, sondern die Droge, die Sucht, die hat mein Leben bestimmt, ja. Und das hat sich in alle Bereiche ausgeweitet.
Da darf ich vielleicht kurz zwischendurch mal fragen, also welche Droge das war?
Also ich habe, wie es in der Gesellschaft gesagt wird, mit weichen Drogen angefangen und bin später zu härteren Drogen übergegangen. Ich persönlich möchte das halt nicht benennen. Ich möchte die Drogen als solches betrachten, auch die Sucht als solches und das nicht spezifisch benennen auf ein Suchtmittel, weil ich davon überzeugt bin, dass es dann zu vergleichen kommt. Ich habe früher viel verglichen. Ne? Das, was ich konsumiere, war für mich nicht das Problem, weil es immer jemanden gegeben hat, der mehr als ich konsumiert hat. Aber seine Bedingungen sind einfach ganz andere gewesen als meine. Also ich musste für mich selber erstmal erkennen, dass den Konsum, den ich gemacht habe, dass die Menge, die Dauer, die Regelmäßigkeit, was ich alles dadurch liegen gelassen habe, das hat für mich in meinem Leben einfach nicht mehr geklappt. Solange ich im Vergleich gewesen bin, gab es immer jemanden, der schlimmer war als ich und somit habe ich es ja, klein geredet.
Gab es einen Schlüsselmoment, in dem du sozusagen aufgewacht bist?
Mein persönlicher Tiefpunkt war eigentlich durch meine damalige Beziehung. Die hatte mir quasi imaginär die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder holst du dir Hilfe oder ich bin nächste Woche weg mit deiner Tochter. So, und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt durch andere äußere Umstände noch, die mich dazu bewegt haben.
Und die wären?
Ich war beim Gottesdienst gewesen, also ja, ich gehöre keiner Religion an, ich bin aber aus beruflichen Gründen beim Buß- und Bettag gewesen in Sachsen. Da saß ich da mit bei dem Pfarrer in dem Raum und irgendwas, ja, der Druck von zu Hause, dann dieses, ja, was man, ihr kennt das doch, wenn du in der Kirche sitzt, ist da irgendwas, irgendwas ist doch manchmal da.
Ja, man wird irgendwie so ein bisschen verzaubert, auch von der ganzen Atmosphäre.
Ja, und das hat mich irgendwie dazu veranlasst, sitzen zu bleiben und ich bin dann irgendwann zu dem Pfarrer hin und da bin ich zusammengebrochen. Da habe ich so Wenn ich so richtig zurückschaue, da ist mein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen. Das Kartenhaus bestand aus Lügen über Lügen über Lügen. Das war für mich so der erste Punkt, wo ich mir eingestanden habe, ein Problem zu haben.
Hast du dir dann direkt Hilfe gesucht?
2011 hatte ich diesen Moment gehabt. Bin dann 2012 hatte ich mir dann einen Termin geben lassen in einem Krankenhaus zu einem Entzug. Und ich wollte natürlich ein guter Patient sein. Ich habe versucht, selbstständig clean zu werden.
Klappt das denn, selbstständig clean zu werden? So aus deiner Erfahrung?
Das medizinisch begleiten zu lassen, ist das Beste, was man machen kann, weil ich war damals in guten Händen. Also ich habe es zu Hause probiert. Es hat für einen Moment immer, wenn es von mir abverlangt wurde, hat es auch funktioniert. Ich habe es geschafft, wenn mal irgendein Test anstand, dass ich da mal 6 Wochen nichts konsumiere. Ne? Also damit die Blutwerte oder irgendwas wieder gut sind. Aber dann habe ich irgendwie wieder angefangen und bin dann wieder drinne gelandet und meistens noch doppelt so hart und tiefer als vorher. Ich hatte ein Problem und meine Lösung eines Problems war es Weglaufen. Ich habe mich weggemacht, ich habe mich betäubt. Ich konnte die Realität, so wie sie war, einfach nicht annehmen. Ich bin nicht klargekommen mit dem Leben da draußen. Ich bin geflüchtet in das, wo ich denke, sein zu müssen. Also ich habe ein ganz, ganz verschobenes Bild gehabt, auch von mir selber. Und ich bin dann wieder rückfällig geworden, sehr, sehr schlimm rückfällig geworden und habe meine Schulden nochmal getoppt, stand immer im Berufsverhältnis. Und ich bin nach 3 Tagen wach, bin ich zu der Bank hin und habe die nochmal um Geld gebeten. Und ich habe den Kredit bekommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Obwohl ich eigentlich schon an dem Tag total hilflos war. Und ich habe dann selbstständig in der Klinik angerufen und ich habe mich einweisen lassen.
Also nochmal wirklich danke, dass du so mutig bist, heute das Interview zu machen. Und ich habe ja schon vorher angekündigt im Vorgespräch, dass wir sehr viele Fragen bekommen haben zum Thema Drogenmissbrauch. Wir fangen an bei Franzi aus Halle.
Was genau hat dich vor deinem ersten Konsum dazu bewegt, das auszuprobieren? Was ging in dir vor, als du das Zeug zum ersten Mal genommen hast?
Ja, vielen Dank für die Frage, Franzi. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas geraucht. Das war wahrscheinlich Jux und Tollerei, um einfach dazu zu gehören. Dieses gruppendynamische Gefühl.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich habe ziemlich zeitig angefangen, mal was zu rauchen, so um 12, 13, denke ich, ja. Ich bin ja jetzt Mitte 30. Ich mache schon die Erfahrung, dass ich in meiner Entwicklung in gewissen Bereichen einfach stehen geblieben bin.
Mit 12 ist ja auch recht früh, ne? Da ist der Geist auch noch gar nicht so entwickelt.
Genau. Und das ist ja auch teilweise bewiesen. Aufgrund des Konsums der Drogen bleibt man geistlich in der Entwicklung stehen. Und meine Erfahrung ist, dass ich heute in ganz, ganz vielen Dingen neu lernen darf und wachsen darf.
Ja, und an den Punkt kommen aber viele ja gar nicht wie du, ne? Dass die dann schon so reflektiert sind und das eingesehen haben und sagen, ey, ich muss jetzt was ändern und ich reflektiere jetzt mal, was die letzten 15 oder 20 Jahre passiert ist. Würdest du sagen, weil es heißt ja auch ganz oft, dass ja gerade Marihuana oder ja, das Rauchen eine Einstiegsdroge ist?
In meinem Fall ist es so gewesen, definitiv ja. Leider Gottes müssen wir momentan beobachten, dass viele diese Einstiegsdrogen quasi schon direkt überspringen und direkt in den harten Drogen landen.
Was denkst du, an was das liegt?
Die Freundeskreise. Das sind die Freundeskreise, so wie wir damals wahrscheinlich aus Jux und Tollerei Marihuana geraucht haben, ziehen sich heute die Leute irgendeinen Scheiß rein, ohne zu wissen, was es ist, ne? Also gerade, ich komme ja hier aus dem Osten, aus der Nähe Tschechiens und so. Gerade vor die letzten Jahre, wo das mit dem ganzen Crystal war, ne, da sind so viele in jungen Jahren direkt auf dem Scheiß hängen geblieben. So, ne?
Würdest du sagen, es gab einen Grund, warum du Drogen genommen hast?
Ja, das ist ja die typische Diskussion immer, wer ist schuld? Wer ist schuld, dass ich Drogen genommen habe? Vor 3,5 Jahren bin ich ja jetzt dauerhaft clean geworden. Davor die Zeit waren definitiv alle anderen schuld. Wenn keiner schuld war, war er trotzdem schuld. Und durch die letzten 3,5 Jahre bin ich der Überzeugung, dass ich einfach ein Süchtiger war, der mit dem Leben, so wie es draußen stattgefunden hat, mit den ganzen Regeln, mit den Gesetzen, mit den Vorgaben, mit dem, was mir vorgeschrieben wurde, mit dem bin ich einfach nicht klargekommen. Und ich bin nicht in der Lage gewesen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Meine Eltern haben mich irgendwie geführt, die Schule hat mich irgendwie geführt, die Lehrer hat mich irgendwie geführt und es war immer jemand auf Arbeit, der mich geführt hat, gesagt hat, wie ich zu laufen habe. Bin ich aber an dem Punkt gewesen, selber zu entscheiden, dann bin ich hingefallen, ja, dann habe ich halt konsumiert so. Das ist das, was ich konnte.
Also du würdest schon sagen, dass es einen Grund gegeben hat, warum du Drogen nimmst?
Es gab Auslöser. Die Droge hat mir ja was gegeben. Wenn ich verletzt gewesen bin, wenn ich traurig war, wenn ich wütend war, ich habe halt jedes Gefühl, was ich damals irgendwie gefühlt habe, habe ich ja mit Drogen weggemacht, weil ich nicht in der Lage war, die Gefühle auszuhalten. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Traurig zu sein, tat weh. Traumatische Erfahrungen, verletzt zu werden, tat weh. Verlassen zu werden, tat weh. Ich bin mit den ganzen schlechten Gefühlen nicht klargekommen. Die Drogen haben mir geholfen, ja. Das war eine Form der Selbstmedikation. Natürlich der falsche Weg, weil das Problem hat sich nie gelöst. Probleme haben sich dann erst gelöst, als ich mich offenbart habe und ich medizinische Hilfe gesucht habe.
Jetzt gibt es aber doch bestimmt auch Menschen, die vielleicht mit ihren Drogen gar kein Problem lösen wollen. Dazu eine Frage von David, der hat auf Instagram geschrieben, man muss erst das Leben nüchtern aushalten, um sauber zu bleiben. Man kann sich davon befreien, aber man muss seine Probleme aufarbeiten. Deswegen habe ich folgende Frage. Wie kommt man in die Sucht, wenn man kein Problem damit lösen will?
Eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Da kann ich ja auch nur meine objektive Meinung dazu sagen, dass ich nicht süchtig geworden bin, weil ich Drogen genommen habe, sondern weil ich süchtig bin. Von vornherein.
Das musst du mir jetzt erklären.
Das erkläre ich
dir. Also du meinst, man kann süchtig sein, wenn man schon auf die Welt kommt?
Davon bin ich überzeugt, ja. Ich denke, wenn ich mit meiner Familie zum Beispiel spreche, wie ich so als kleines Kind gewesen bin, da gab es anscheinend schon Anzeichen süchtigen Verhaltens. Ohne das jetzt überzubewerten, aber ich bin damals mal auf dem Jahrmarkt gewesen, da gibt's ja diese Losbuden. Mhm. Und damals konntest du noch dieses Wort Bingo, musstest du losen für den Hauptpreis. Mhm. Und meine Familienangehörige sagen mir immer, dass es unmöglich war, mich von diesem Jahrmarkt runterzuholen, weil ich musste dieses Bingo haben. Vorher war für mich Feierabend. Logisch. Das ist vielleicht auch ganz normal kindliches Verhalten. So im Nachhinein denke ich, da gibt's schon Parallelen. Weil meine Erfahrung ist, für mich als Süchtiger, ich will alles sofort und nach meinen Bedingungen haben. So schnell wie möglich. Und ich glaube, das macht so einen typisch Süchtigen aus, ne? Sofort alles nach seinen Bedingungen zu haben, zu wollen. Und ja, ich denke, dass gewisse Anteile Sucht in einem schon drinne stecken. Also meine Erfahrung ist auch, es gibt Menschen, die können wahrscheinlich konsumieren, sind aber nicht süchtig. Und dann gibt es welche wie mich, die konsumieren und wollen es immer.
Aber nochmal zur Frage zurück zu David. Der hat ja gefragt, wie kommt man in die Sucht, wenn man kein Problem damit lösen will?
Die Sucht ist da. Das ist eine Krankheit. Das ist halt auch das hat mir unheimlich geholfen zu wissen, dass ich krank bin. Ich könnte ja auch konsumieren und rückfällig werden, weil es mir unheimlich gut geht. Es geht nicht darum, ob es dir schlecht oder gut geht, sondern ob du die Krankheit in dir hast oder nicht. Ich habe ja lange Zeit konsumiert, meine ganze Familie, hör doch mal auf. Und mit der Spielerei, hier Glücksspiel und so einen ganzen Scheiß habe ich alles gemacht. Und ich habe immer versprochen, ja, ich gebe mein Bestes und ich höre auf. Ja, versprochen, versprochen, versprochen. Heute kann ich sagen, dass ich die Versprechen einfach gar nicht halten kann, weil ich eine Krankheit habe.
Hast du das auch dann auf Therapie gelernt? Also als du dann einen Entzug gemacht hast?
Also ich muss ganz ehrlich sagen,
weil du so überzeugt davon bist.
Genau. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Wege, aus der Sucht rauszukommen. Ich brauchte den Entzug, ich brauchte die Therapie, um erstmal den Abstand zu gewinnen. Inhaltlich habe ich auch immer was gelernt und ich vergleiche das immer mit einem Puzzle. Also aus heutiger Sicht vergleiche ich meinen Weg der Genesung oder des Cleanwerdens immer mit einem Puzzle. Überall an den Stationen, wo ich gewesen bin, wo mir Leute geholfen haben. Also ich bin zweimal auf einer Langzeittherapie gewesen. Ich war einmal oder zweimal im Entzug. Da habe ich mir immer die Puzzleteile mitgenommen, die mir geholfen haben auf dem Weg des Cleanwerdens. Aber ich habe nie ein komplettes Bild gehabt. Ich habe immer überall kleine Fragmente mitgenommen. Und ich bin heute noch nach wie vor auf der Suche, fehlende Puzzleteile zu finden. Und da hilft mir ganz besonders der Besuch von Selbsthilfegruppen. Also Therapie hat mir den Rahmen geboten. Die konnten mir auch viel aus dem Lehrbuch erzählen. Aber so richtig, die richtige Erfahrung sammle ich in Selbsthilfegruppen, weil ich da, und ich habe lange Zeit gesucht, Menschen, die wie ich ein Problem mit Drogen haben, die das Leben weitestgehend nicht auf die Kette bekommen haben, aber es trotzdem schaffen, clean zu leben.
Du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du deine Selbsthilfegruppe, die dir ja sehr geholfen hat, leider nicht erwähnen darfst, weil das eine anonyme oder weil viele Selbsthilfegruppen anonym sind. Trotzdem vielleicht nochmal von dir als kleiner Tipp für andere, wie komme ich zu einer Selbsthilfegruppe?
Ich habe mein Handy genommen und habe gegoogelt, Sucht-Selbsthilfegruppe oder Drogen-Selbsthilfegruppe, und da bekommst du eine ganze lange Liste deiner Stadt, wo du dich gerade aufhältst, von Anlaufstellen und von Selbsthilfegruppen. In meinem Fall, ich habe da angerufen und gefragt, ob ich irgendwas mitbringen muss, um daran teilnehmen zu können. Und da hat eine nette Stimme auf der anderen Seite gelacht und hat gesagt, nee, komm einfach vorbei.
Ja, und genau so eine Reaktion wünscht man sich ja dann auch in dem Moment, wenn man schon den Mut hat, bei so einer Stelle anzurufen. Auf sputnik.de findet ihr auch eine Liste mit Anlaufstellen, falls ihr selbst merkt, dass ihr ein Problem mit Alkohol und Drogen habt oder ihr kennt jemanden, um den ihr euch Sorgen macht, aber wisst nicht so richtig, an wen ihr euch wenden sollt. Checkt da mal die Nummern aus.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Matthias, wir gehen weiter zu den Fragen. Und zwar hat Nele noch eine Frage an dich.
Hallo. Wie ist es so, wenn man den Drang hat, Alkohol oder Drogen zu kaufen bzw. zu trinken, aber kein Geld dafür hat? Was macht man da so? Kommt man irgendwie auf komische Gedanken oder irgendwie sowas in der Art?
Wie ist das Gefühl, wenn ich Drogen nehmen möchte und kein Geld habe? Das Gefühl ist beschissen, weil ja meine Sucht, meine Krankheit möchte ja, dass ich mich betäube. Und das Gefühl als solches, wie es die Frage auch ist, ist ein beschissenes Gefühl. Genau, weil es ja irgendwie um mein Leben geht. Weil die Droge ist mein Lebensmittelpunkt gewesen. Und wenn dieser Lebensmittelpunkt nicht finanzierbar war, kommt diese Existenzverlust, Angst.
Und das Gefühl hat dich natürlich dann auch dazu getrieben, illegale Dinge zu tun, um an Geld zu kommen?
Also ich neige dazu, Grenzen zu überschreiten. Ich bin mir mal selbst meiner eigenen Grenzen nicht bewusst. Und ja, ich habe damals auch andere Grenzen überschritten, um meine Sucht zu finanzieren, richtig. Aber da würde ich nicht tiefer ins Detail einsteigen wollen, aber das versteht ihr, denke ich, schon alle.
Das ist kein Problem, Matthias. Jetzt würde ich gerne noch mal zu einer Frage kommen auf deine Familie, wenn es okay ist. Dazu hat Annabelle auch eine WhatsApp-Sprachnachricht an uns bzw. an dich geschickt.
Was denkst du, wie haben sich deine Eltern gefühlt, als sie herausgefunden haben, dass du Drogen nimmst?
Ja, meine Eltern haben sich Vorwürfe gemacht. Ja, die wissen auch jetzt im Nachgang, dass einige Sachen wahrscheinlich nicht so der Erziehung getaugt haben, wie es, keine Ahnung, in irgendwelchen Lehrbüchern steht. Haben Schuldgefühle gehabt und alles. Aber ich weiß gar nicht, ob die das richtig erfahren haben. Ich glaube, es wurde öfters mal zu Hause zugetragen. Mensch, guck doch mal, der Matthias da ist doch bestimmt irgendwas im Busch. Aber die wollten es gar nicht wahrhaben, weil ich ja mein Leben irgendwie immer doch gemeistert habe. Ich war zwar immer auf Drogen, aber ich habe ja immer das gemacht, was von mir verlangt wurde.
Aber du hast doch vorher gesagt, das erste Mal, als du Drogen genommen hast, warst du 12. Also das kriege ich ja als Mutter oder als Vater schon mit. Oder hast du das dann außerhalb gemacht und bist dann am nächsten Tag irgendwie wiedergekommen oder hast dann bei Freunden geschlafen?
Ja, ich bin einmal betrunken nach Hause gekommen, auf jeden Fall. Ja, das haben sie mitbekommen und da waren sie not amused, würde ich sagen.
Not amused.
Weil ich nämlich dann mein ganzes Kinderzimmer damals von oben bis unten voll gekotzt hatte. Ja, und ich durfte erst schlafen gehen, nachdem ich alles sauber gemacht hatte. Und es hat mich nicht davon abgehalten, wieder zu trinken. Mir ging es echt beschissen damals, ja.
Und würdest du sagen, dass deine Eltern, dass sie schon auch vielleicht ein Auge drauf gehabt haben zeitweise und vielleicht dich auch mal aufgeklärt haben? Als sie dann mitbekommen, dass du Alkohol trinkst, ich meine, ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Alkoholabsturz, ja, also da war ich 14, da habe ich ein Praktikum gemacht in so einem Laden und da bin ich halt nach Arbeit mit ein paar Freunden was trinken gegangen und habe es halt echt übertrieben. Ich habe das erste Mal in meinem Leben was getrunken, wollte cool sein und habe es halt übertrieben, ne? Und bin dann sturzbesoffen nach Hause gekommen und meine Eltern haben mir dann erstmal eine Standpauke gehalten, ne? Und haben gesagt, dass es nicht so geht und ja, was ich mit meinem Körper mache, dass ich noch mich auch in der Wachstumsphase befinde, und haben mir das alles erklärt und mir hat's was gebracht.
Okay, also ich gehe mal von aus, dass es solche Gespräche gab. Aber ganz ehrlich, ich habe viele Dinge auch mal aus meiner Kindheit auch vergessen. Also oder aus meiner Jugendzeit. Also wenn ich mal irgendwie, wenn mir ein altes Foto von damals in die Hände fällt, dann ist das total fremd für mich. Also ich habe ganz, ganz viele Dinge auch einfach durch den Konsum echt vergessen, ne? So traurig wie es ist. Und wenn ich die Möglichkeiten habe oder bereit dafür bin, mir mal mehr Bilder geben zu lassen, das ist ja auch so ein emotionales Ding. Weil mein Wunsch ist schon, da irgendwie nochmal hinzukommen, wer ich damals gewesen bin. So, ne? Aber da bin ich noch nicht bereit. Das ist irgendwie total fremd, ja. Deswegen, logisch. Es gab in meiner Familie, das war ja nochmal die Frage, gab es auch Probleme mit Alkohol. Deswegen gab es da innerhalb der Familie schon die Erfahrung und man hat da schon genauer hingeschaut. Ja, aber wie ich halt vorhin schon gesagt habe, es gab oft dieses Du-Du und es gab Strafen, Hausarrest und der ganze Pfeffer. Mhm. Aber es hat da nichts gebracht. Ja, was wollten sie machen? Auch wenn mir damals jemand irgendwie gesagt hätte, komm, wir fahren irgendwie zum Arzt und wir helfen dir irgendwie. Ich war ja lange Zeit, all die Jahre gar nicht davon überzeugt, dass ich ein Problem habe. Ich hatte auch kein Problem. Nach meinem Kopf, nach meinem Verständnis hatte ich doch kein Problem. Mir ging es doch super mit den Drogen. Die haben mir doch geholfen, im Leben klarzukommen. Wurde alles so schön.
Wir bleiben mal bei Annabelle. Die hat nicht nur eine Frage gestellt, sondern mehrere gleich.
Ja.
Auch eine sehr gute Frage. Wie fühlt sich das an, wenn man unter Drogen steht? Fühlt man sich nur gut oder auch schlecht?
Oh Mann, ich habe mich so beschissen gefühlt manchmal. Am schlimmsten ist das Runterkommen von Drogen.
Was bedeutet Runterkommen?
Ja, wenn die Wirkung nachlässt. Ne? Also es gibt ja verschiedene Drogen, wie gesagt. Ich möchte mich da auf eine spezielle nicht festlegen, damit keine Vergleiche gezogen werden. Und vielleicht jemand, der jetzt draußen auf irgendeinem Stoff ist, denkt, ach, der hat das konsumiert, der kann sich gar nicht in meine Lage versetzen. Oh doch, Mann. Ich kann mich in deine Lage versetzen. Ich habe mir ja Zeug reingeballert, ohne zu wissen, was es ist. Also zu wissen, was es für eine Droge ist, was es darstellen soll, aber ohne zu wissen, ne, oder was darin enthalten ist. Ne? Ich habe ja irgendwelche Pulver geschnupft oder irgendwelche Tabletten mir reingeklinkt, ohne zu wissen, in welchen Laboren die einfach zusammengemixt wurden. Irgendeinen Scheiß habe ich mir da reingedrückt in meinen Körper.
Thema Drug Checking. Sagt dir das was? Das ist eine Anlaufstelle, bei der Ärzte und Experten mitgebrachte, gepanschte chemische Drogen auf Inhaltsstoffe testen.
Gibt's sowas?
Ja.
Ach, es gibt sowas?
Ja, es gibt sowas. Hättest du so eine Anlaufstelle genutzt früher? Weil du hast ja auch vorher im Interview gesagt, dass du auch oft irgendeinen zusammengemischten Dreck genommen hast, wo du gar nicht wusstest, was drin ist und was die Nebenwirkungen sind.
Ja, also egal, ob das jetzt gut befunden wird oder nicht, meine Botschaft ist, auf die Frage hin, lasst die Finger davon, bringt euch nicht auf Raten um, weil der Konsum von Drogen ist das, ja, man bringt sich auf Raten um. Das ist, wenn jemand zu mir sagen würde, steig ins Auto und fahr mit 30 km/h gegen den Baum, ich würde es ja nicht machen, aber genau das macht ihr, wenn ihr weiter Drogen nehmt. Ihr und ich haben uns auf Raten kaputt gemacht, ne? Und ich darf heute hier sitzen und sagen, dass ich für heute dankbar clean bin und mich nicht mehr mit 30 km/h Richtung Baum bewege. Ne? So, und diese Stellen da bin ich gerade sprachlos.
Okay, weg vom Thema Drug-Checking. Trotzdem würde ich dich gerne nochmal fragen, ja, ob du trotzdem bei manchen Drogen ja mal daneben gegriffen hast und auch mal Sachen dabei waren, die dir nicht so gut getan haben?
Mensch, Lu, da habe ich echt einige Situationen gehabt, wo ich auch in den Situationen, als ich Blut gekotzt habe und alles, ich habe geschworen, nie wieder den Scheiß anzufassen. Ich habe geschworen, dass ich das nicht mehr mache. Ein paar Stunden später, einen Tag später, vielleicht mal 2 Tage später, als es mir wieder gut geht und dann sind wir wieder bei dem Gefühl, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ich wollte einfach wieder ballern. Ich wollte wieder aus der Realität raus. Und ich habe wieder konsumiert.
Und fühlst du dich dann schlecht oder fühlst du dich gut in dem Moment?
Ja, also diese körperliche, psychische Abhängigkeit, selbstverständlich die Sucht, die Krankheit in mir drin, die fühlt sich natürlich gut, in dem Moment was konsumiert zu haben. Und dann ist es ja so, dass ich dann schon gar nichts mehr merke, so, ne? Dann, oder damals nicht mehr gemerkt habe, dann war ich ja wieder drauf.
Also fühlt man sich weder schlecht noch gut.
Genau, es wird ja vieles auch egal. Selbstzerstörerisch, ich bin mir ja selbst egal gewesen, sonst hätte ich mich doch nicht so kaputt gemacht. Ich habe mich ja kaputt gemacht. Ja, wenn man Blut kotzt, wenn einem die Nase läuft, wenn alles wehtut irgendwie, wenn man sich rumprügelt. Ja, wenn man irgendeinen Scheiß macht, klar fühlt sich das beschissen an und da geht der Kreislauf ja los. und dieses Runterkommen, wenn die Wirkung nachlässt. Man ballert immer wieder, ballert, um seine Probleme zu vergessen. Man hat gute Momente, hast du ja irgendwann nicht. Die guten Momente, auch die Frage war ja vorhin so, wenn man keine Probleme hat, die Probleme kommen. Davon bin ich überzeugt. Früher oder später, bei dem einen schneller, bei dem anderen etwas später. Aber die Probleme werden kommen, weil die Kraft nicht mehr ausreicht, irgendwie die Maske aufrechtzuerhalten.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk. Real Talk.
Real Talk. Wie fühlt sich der Entzug an? Fragt Annabelle noch.
Ja, da muss ich sagen, da habe ich wahrscheinlich etwas Glück gehabt, weil ich persönlich nicht die typischen körperlichen Entzugserscheinungen hatte mit irgendwelchen Delirien oder was es alles da noch so gibt. Was ganz typisch bei mir gewesen ist beim Entzug, ist, dass traumatische Erfahrungen zurückgekommen sind, weil ich hatte eine traumatische Erfahrung und danach bin ich unheimlich tief in die Drogensucht abgestürzt. Und ich habe die somit quasi nicht verarbeitet. Und ein paar Jahre später, als ich dann wirklich im Entzug gewesen bin, habe ich wieder angefangen zu träumen. Die Träume gehen ja weg. Du träumst dann nicht mehr, wenn du konsumierst. Du hast keine Gefühle mehr, die Gefühle gehen weg. Man wird gefühlskalt und das ist wahrscheinlich auch von Droge zu Droge unterschiedlich. Also ich war gefühlskalt geworden, kaltes Herz. Es drehte sich nur um mich und um meine Drogen und ich wollte auch, ja, ich wollte ja alles dafür tun, dass ich das befriedigen kann, ne? Ja, also es hat sich schon beschissen angefühlt, ne? Und ich konnte mir, und ich glaube, ganz schlimm war, nicht zu wissen, wie ich das überhaupt clean schaffen soll. Ein Leben clean konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja, wenn ich heute überlege, ich schaue 3,5 Jahre zurück, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Dass ich heute hier bei dir clean im Wohnzimmer sitze. Und fast das Mikrofon kaputt drücke, weil ich mir tut schon die Hand weh, ich muss die Hand wechseln. Ja, ich bin natürlich, das spannt mich auch an. Das ist ja,
aber es ist doch schön.
Das ist ja eine Reise, meine Vergangenheit und die, ja.
Die du mit uns teilst.
Ja, und definitiv nicht mehr zurück möchte, auf keinen Fall. Was ich sagen kann, was es wahrscheinlich auch nicht so schlimm anfühlen lassen hat, ist, dass ich in medizinischer Behandlung gewesen bin und immer das Wissen, dass ich hätte ein Medikament bekommen, was die Symptomatik lindert. Das hat mich, glaube ich, befreit. So, ne?
Und hast du dann auch Tabletten genommen, die dir empfohlen wurden? Oder hast du gesagt, nee, ich schaffe das ohne?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und vor allen Dingen sehr paradox. Wir haben sie versucht, lange Zeit Psychopharmaka zu geben, weil ich doch sehr... Also entweder ging es mir total beschissen oder mir ging es mega gut. Ne? Aber so ein ganz normales ausgeglichenes Gefühl hatte ich nicht.
Was wahrscheinlich auch durch den Drogenmissbrauch dann kam.
Möglich.
Dass man keinen Mittelweg mehr hat, sondern nur noch himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt.
Genau. Beziehungsweise habe ich das ja auch nie gelernt, dieses Normale. Ne? Also es gab ja nur gute Gefühle und beschissene Gefühle. Gute Gefühle, wenn ich Drogen genommen habe und beschissene Gefühle, wenn ich in der Realität wieder angekommen bin. Genau, ich wollte lange Zeit keine Psychopharmaka nehmen. Und das ist ja das Paradoxe. Ich habe mir damals Zeug reingeballert, ohne zu wissen, wo es herkommt und was drin ist, ohne Beipackzettel. Und jetzt sollte ich einfach nur ein paar Tabletten nehmen, die mir helfen und wo auch ein Zettel beiliegt, wo drin steht, wie sie mir helfen könnten. Ja, ganz, ganz verrückt. Und ich habe irgendwann mal angefangen, Psychopharmaka zu nehmen, nachdem ich wieder einen etlichen Rückfall mal wieder hatte. Und die Krankenschwester zu mir gesagt, Matthias, nimm doch einfach mal diese Tabletten. Ja, und dann, ja, dann musste ich wieder kapitulieren und habe dann angefangen, diese Psychopharmaka zu nehmen. Und ich muss sagen, das war auch gut so. Ne? Also die haben mich wirklich gut eingestellt. Natürlich hat man da auch wieder seine Vor- und Nachteile, Pro und Kontras. Ja, und ist da auch bewusstseinsverändernd und ja, richtig. Aber sie helfen mir erstmal von der Droge wegzukommen. Nach einer gewissen Zeit habe ich das dann auch in enger Absprache mit den Ärzten dann abgesetzt. Und auch bei den Psychopharmaka habe ich, das ist so typisch süchtig, habe ich natürlich vorher auch lange Zeit gemauschelt. Mal etwas mehr genommen, weil ich wollte, dass es mir besser geht. Dann habe ich sie einfach abgesetzt und da kann ich euch auch nur von abraten. Ist ja unheimlich gefährlich, ne? Psychopharmaka einfach so absetzen oder die Dosis hochsetzen.
Weil?
Weil die Nebenwirkungen sehr negativ sind.
Was zum Beispiel? Was hast du da schon Erfahrungen damit gemacht? Kannst du dich an eine Situation erinnern?
Na, Selbstmordgedanken. Das war ja generell so am Ende meiner, also als ich den Tiefpunkt hatte so in meiner Suchtkarriere, da ich stand ja eigentlich auch unmittelbar davor, mir das Leben zu nehmen. Na, ich war hoch verschuldet. Meine Partnerin, die sprang im Dreieck und mein Kind, ach man, hat mich so unheimlich überfordert. Genau, Selbstmordgedanken sind dann wieder übertrieben gekommen. Wenn ich die Dosis erhöht habe oder wenn ich es abgesetzt habe und es mir beschissen ging, habe ich mir eingestanden, einen Fehler gemacht zu haben und habe darüber mit meinen Ärzten gesprochen. Ne? Und irgendwann habe ich das halt für mich begriffen, dass ich daran nicht irgendwie rumschrauben sollte, sondern einfach die eine Tablette jeden Morgen zu nehmen und später konnte ich sie dann einfach auch absetzen lassen. Genau.
Eine Frage noch von Annabelle. Fühlt es sich nicht komisch an, etwas Illegales zu machen? Da sind wir wieder bei, man will immer was Verbotenes tun, ne? Gerade in der Jugend.
Ja, in der Zeit, als ich drauf gewesen bin, ist es mir total egal gewesen, was ich mache. Weil ich auch davon überzeugt war, dass das schon alles passt. Nach meiner Vorstellung, die Grenzen zu übertreten oder was, das gab es ja für mich nicht. Gab aber Situationen, wenn ich dann mal ein bisschen zu mir gekommen bin, dass ich schon Schuldgefühle habe und Mitleid mit irgendwelchen Sachen so, ja.
Weil du vielleicht auch Dinge gemacht hast, also während deiner Drogenzeit, wo du andere vielleicht auch enttäuscht hast.
Ich bin ja trotzdem noch ein Mensch. Ich bin ja ein Mensch, der krank ist und ich habe durch meine Krankheit Dinge gemacht, die ich nicht mehr rückgängig machen kann, aber die tun mir leid. Ich habe mich oft schuldig gemacht, selbstverständlich. Ja, aber das macht mich deswegen nicht zum schlechteren Menschen.
Genau, das Thema hatten wir auch beim Thema Depressionen. Vor ein paar Wochen lief hier auch bei Sputnik ein Podcast darüber. Den könnt ihr euch übrigens gerne anhören, auch auf sputnik.de. Matthias, du hast mir ja schon gesagt, dass du eine Tochter hast. Wie alt ist denn deine Tochter?
9.
Spul mal 5 oder 6 Jahre vor. Wenn deine Tochter mit 16 oder mit 15 zu dir kommt oder vielleicht sogar in demselben Alter, ja, wie du damals warst, als du mit Drogen angefangen hast. Wenn sie dich fragen würde, du Papa, ich war hier letztens mit meinen Freunden und die haben Drogen genommen und ich würde es irgendwie auch gerne mal probieren. Was würdest du ihr sagen?
Boah. Also ich bin unheimlich dankbar für die Erfahrung, die ich persönlich sammeln konnte und ich weiß, dass ich meiner Tochter gegenüber nicht den Zeigefinger erheben werde und nur sagen, oh, mach das nicht. Also ich würde sie schon neben mich setzen und ich würde Dinge erklären.
Würdest du ihr sagen, dass du selber Drogen genommen hast und würdest du ihr von deiner Geschichte erzählen?
Genau. Also sie weiß schon grob so ein bisschen. Ich gehe natürlich noch nicht ins Detail, um einfach, ich habe da schon einen Blick auf das Alter noch. Aber warum soll ich das verheimlichen? Also meine Einstellung ist mittlerweile so, jawohl, ich bin suchtkrank, das gehört zu mir und ich stehe einfach dazu. Ich kann da ja aus Erfahrung sprechen und ich würde mit meiner Tochter einfach reden. Aber ganz anders bin ich davon, denke ich, erstmal meine Tochter so auf einen guten Weg zu bringen, indem ich einfach ihr Mut zuspreche, ne? Sie nicht irgendwie runtermache oder sie nicht als Taugenichts. Das sind doch die typischen Geschichten, die man manchmal aus Familien bekommt. Das packst du sowieso nicht und du bist nichts wert und der ganze Mist, das lief ja teilweise bei mir genauso ab. Und ich versuche, meine Tochter da einfach zu fördern, ihr Mut zuzusprechen. Ne?
Dass sie erst gar nicht zu Drogen greift.
Richtig.
Dass sie gar nicht auf die Idee kommt.
Ich versuche, aus ihr eine starke Persönlichkeit zu machen. Genau, so. Da ist doch die Frage beantwortet, oder?
Ja, ich würde auch sagen.
Ja, ich denke auch.
Schön.
Ja.
Wir kommen direkt weiter zu Andy aus Leipzig. Er fragt, ich habe einen Freund, dem die Zähne ausgefallen sind durch Crystal Meth. Hattest du durch deinen Drogenkonsum körperliche Einschränkungen?
Ja, das Thema mit den Zähnen, da schaue ich bei mir. Ich habe auch Zähne eingebüßt. Zwar keine ganzen Zähne, aber ich habe mir meine Zähne unheimlich kaputt gemacht. Bei mir ist es zum Glück noch so, dass alles irgendwie mit irgendwelchen Spachtelmassen da zusammenhält.
Ich wollte es gerade sagen, also du siehst nicht so aus, als hättest du Drogen genommen. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also da gibt's andere.
Das hat mir natürlich die Sache draußen noch erleichtert, um die Leute zu blenden, ne? Weil man mit mir nämlich nicht die Problematik angesehen hat. Ich bin ein unheimlich guter Schauspieler, Lou. Auch heute noch. Ne? Also wenn ich möchte, kann ich... Ich weiß definitiv, an welchen Knöpfen und Schrauben ich drehen muss, um Dinge zu bekommen, die ich möchte.
Ja, Schauspielern tun wir doch alle irgendwie in gewisser Weise. Wir haben alle irgendwie eine Maske auf. Aber die lassen wir ja heute fallen, Matthias.
Die lassen wir heute fallen, ja. Genau. Also körperliche Symptome, ja, selbstverständlich. Ne? Ich war unheimlich aufgeschwemmt lange Zeit. Mein Herz, mein Kreislauf. Wenn ich irgendwelche Aktivitäten gemacht habe, wie oft habe ich gedacht, dass mein Herz stehen bleibt. Ich habe echt manchmal Angst gehabt, tot umzufallen. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich die Drogen wieder zurechtgelegt und mein Körper war so fertig, da ist mein Kopf einfach, da war ich, glaube ich, auch wieder 4 oder 5 Tage wach. Da ist wie, als ob jemand den Stecker zieht. Und da bin ich mit dem Kopf auch wieder da in den Drogen gelandet. Ne? Also, ich habe so einen Raubbau betrieben mit mir selber. Ja, selbstverständlich habe ich da körperliche Probleme gehabt, ja.
Kannst du dich an den schlimmsten Moment erinnern, der dir eine Droge gebracht hat? Also die schlimmste Nebenwirkung einer Droge, wo du wirklich gesagt hast, oh, jetzt. Weil man ist ja trotzdem irgendwie noch bewusst in dem Moment oder ist man gar nicht mehr bewusst?
Nee, da würde ich dir widersprechen. Also ich glaube, die schlimmsten Momente, die kriegst du ja selber gar nicht mit. Das sind ja nur Dinge, die du dir von außen erzählen lassen kannst. Ja, wenn du mitbekommst, dann sind sie wahrscheinlich nicht schlimm. Ich kann mich an die Situation erinnern, wo ich blutkotzend auf irgendwelchen Treppenstufen mitten im Winter gesessen habe und da Angst hatte zu erfrieren. Aber jetzt durch die Droge irgendwelche schlimmen Sachen.
Kannst du dich an einen Menschen erinnern, der dir vielleicht geholfen hat?
Ja, ganz viel geholfen haben mir auf jeden Fall Patienten in Einrichtungen. Also ich habe das Glück gehabt, zweimal auf einer Langzeittherapie immer einen Bezugsmenschen gefunden zu haben, der Erfahrung hatte. Also auch heute noch helfen mir am meisten ehemalige Konsumenten, die clean leben. Das sind die, die mir am meisten helfen, die aus ihren Erfahrungen mir ihre Geschichten erzählen und ich einfach schaue, welche Story kann ich für mich anwenden und welche nicht. Das sind die Menschen, die mir heute helfen.
Ja. Mit denen du Gemeinsamkeiten hast.
Genau.
Letztendlich.
Genau. Mhm. Lou, ganz ehrlich, alleine hätte ich das auch nicht geschafft. Meine Erfahrung ist, ein Süchtiger allein ist in schlechter Gesellschaft. Und so ist es einfach gewesen. Meine Sucht hat mich so vereinnahmt, dass ich später in der absoluten Isolation gewesen bin. Also anfangs habe ich meine Drogen gerne geteilt und ich habe in Gesellschaft konsumiert. Später waren meine Schulden so hoch und ich konnte meinen Stoff gerade so noch irgendwie für mich organisieren, dass ich mich isoliert habe, weil ich nicht mehr bereit war, mein Heiligtum, mein Lebensmittelpunkt mit jemandem zu teilen. Und somit bin ich in der absoluten Isolation gewesen. Und ich kann heute nur meiner damaligen Partnerin danken, dass sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt hätte.
Mhm. Change Your Mind hat auf Instagram gefragt, wie empfindet man das Verhältnis zu anderen Menschen? Sind dir Mitmenschen egal?
Ja, die Menschen sind mir egal gewesen. Der Einzige, der wichtig war, das war irgendwie ich immer in indirektem Maße. Also Menschen waren für mich nur wichtig, wenn sie mir einen Nutzen gebracht haben. Hat der Mensch für mich keinen Nutzen gehabt, war mir egal. Ja, das ist eigentlich das.
Nutzen inwiefern? Dass du Drogen bekommst, Geld bekommst?
Richtig, genau. Also es ging nur darum, kann er mir materiell, finanziell irgendwie weiterhelfen. Ne? Und sind die irgendwann ausgebrannt gewesen, dann habe ich sie fallen lassen. Ganz einfach.
Ja. Haben sich vielleicht auch genau deswegen Freunde von dir abgewandt, weil du Drogen genommen hast und weil du eben damals so egoistisch warst, kann man das so sagen?
Ja, selbstverständlich. Irgendwann stand ja zwischen den Freundschaften stand die Droge. Ja, und wenn man das mal auf irgendwie bildlich darstellt, links steht da der Freund, dann kommt die Droge in der Mitte und rechts stehe ich. Ist ja der Abstand zur Droge immer der kürzeste Weg. So. Und bevor ich dann quasi bei meinem Freund angekommen bin, ne, wenn man das auf einer Linie mal sieht, ist die Droge das Wichtigste für mich gewesen. Selbstverständlich sind Freundschaften kaputt gegangen. Und die eigentlichen oder dann später unter den Anführungsstrichen Freundschaften sind ja alles nur Konsumenten gewesen.
Pascal aus Merseburg. Der Pascal, der hat eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
Was war der Moment, als du erkannt hast, dass du etwas ändern musst und in Therapie gegangen bist?
Ich selber habe eigentlich mein Problem während meiner ersten Langzeittherapie erst begriffen. Dass ich damals mich habe einliefern lassen das erste Mal und dass ich überhaupt Hilfe brauche, war ja eher von außen angeschoben durch meine Partnerin damals und durch meine Familie. Ich sollte mir ja Hilfe suchen.
Sie haben dir ein Ultimatum gestellt.
Genau. Mhm. Ja, ich war die ersten 2 Wochen auf der Langzeittherapie. Ich wollte abbrechen, Mann. Ey, was erzählen die mir für einen Scheiß hier? Ich soll clean leben. Verschwindet. Da habe ich auch geheult. Ich habe meine Mutti angerufen, habe geheult. Ich will hier weg. Das habe ich damals gemacht.
Und was hat sie dir dann erzählt?
Ach, zieh das bitte durch. Und jawohl, auch da habe ich wieder auf meine Familie gehört. Ich habe durchgezogen. aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil es andere wollten. Und das hat ja später auch wieder dazu geführt. Also ich bin nach meiner ersten Langzeittherapie auch knapp anderthalb Jahre clean gewesen. Aber so das Typische mit der Faust in der Tasche, ich wollte nicht clean bleiben. Ich bin clean geblieben, weil es jemand von mir verlangt hat. Ich wollte nicht clean bleiben und ich bin ja später dann wieder rückfällig geworden. Bin dann nochmal auf eine Langzeittherapie und jetzt sind wir wieder bei der Selbsthilfegruppe. Ich war lange Zeit auf der Suche nach Selbsthilfe oder habe verschiedene Selbsthilfegruppen ausgesucht. Bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei einer Selbsthilfegruppe gelandet und jetzt muss ich nicht mal die Faust in der Tasche haben, weil ich nämlich durch den Besuch bei dieser Selbsthilfegruppe erstmal begriffen habe, dass ich eine Krankheit habe. Das haben die mir auf Therapie auch schon erzählt. Aber da hatte ich Vorbehalte. Das waren irgendwelche Therapeuten, die was aus dem Lehrbuch wissen und mir das versuchen zu erzählen. Mensch und Lou, ich, der große Matthias, ich wusste ja sowieso schon alles und ich wusste alles besser und quatsch mich mal schön voll.
Es hört sich jetzt gerade so ein bisschen an, als würdest du die Therapie schlecht reden. Also die klinische,
Nein.
der Klinikaufenthalt. Würdest du sagen, dir hat die Therapie mehr gebracht oder die Selbsthilfegruppe?
Die Therapie hat den Grundstein gelegt, aber das meiste hole ich mir aus den Selbsthilfegruppen. Weil ich dort Leute habe, die aus eigener Erfahrung sprechen. Und das ist das, was mir hilft.
Jetzt gibt's Leute, die aber... Ja, die das gar nicht einsehen, dass sie süchtig sind. Dazu eine Frage von Jenny aus Schkopau. Wie kann man einem Betroffenen aus der Familie helfen, obwohl er gar nicht einsieht, betroffen bzw. süchtig zu sein?
Ich empfinde gerade diese Hilflosigkeit. Wenn ich mich an Jennys Stelle so versuche reinzudenken, es ist eine unheimliche, unerträgliche Hilflosigkeit. Man sieht ja von außen, wie sich der Angehörige zugrunde richtet. Meine Erfahrung ist, dass du kannst nichts machen. Du bist hilflos. Du bist machtlos und da geht's halt, ja, wie gesagt, da kann ich keine Empfehlung aussprechen. Fakt ist eins und davon bin ich überzeugt. Wer sich nicht helfen lassen will, der lässt sich auch nicht helfen. Ich persönlich brauchte meinen persönlichen Tiefpunkt. Meine Erfahrung ist...
Was war dieser Tiefpunkt?
Mein persönlicher Tiefpunkt war meine hohe Verschuldung, die Pistole von meiner Partnerin auf der Brust und das Fallenlassen durch meine Familie und der Wunsch, sterben zu wollen. Das war mein persönlicher Tiefpunkt. Ich wollte nicht mehr leben.
Du bist zu Hause gewesen, du hast gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, Schulden, Familie, Mist, was soll ich jetzt machen? Was war dann der erste Schritt?
Ich habe mich jemandem anvertraut und in meinem Fall war das dieser Pfarrer damals. Ich bin ja bei dieser Andacht gewesen und der erste Mensch, den ich mich im Außen offenbart habe, war dieser Pfarrer. Und der hat dann quasi mit mir im medizinischen Weg eingeleitet. Ich habe mich im Außen jemanden offenbart, meine Masken fallen lassen.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk. Real Talk.
Sarah aus Leipzig hat noch eine schöne Frage an dich. Sie hat auf Facebook geschrieben, wie kann man erwachsene Personen im Umfeld, egal ob Bekannte oder Verwandte, die ein Alkoholproblem haben, aber es selber nicht bekommen, von Alkoholmissbrauch abbringen?
Ja, persönlich habe ich da natürlich keine Erfahrung. Ich weiß nur, dass es bei mir mal einen Freund gab, der hat gesehen, dass ich auch ein Spielproblem hatte mit Glücksspiel und hat natürlich auch gemeint, ich bräuchte Hilfe und so. Und ich wollte das aber nie glauben. Und was er gemacht hat, da kann ich mich noch dran erinnern. Er hat mir mal, als er zu Besuch bei mir war, hat er ein Buch mitgebracht, was er mir dann auch heimlich irgendwo hingelegt hatte, was ich später gefunden hatte. Das nannte sich Jackpot. Und da ging es quasi um eine Geschichte eines Spielers, Glücksspielers. Und ich habe dieses Buch dann gelesen und ich habe mich da drin gelesen. Und das hat mir vor Augen geführt, doch auch ein Problem zu haben. Es gibt aber halt auch viele Informationsstellen, es gibt ja Suchtberatungsstellen und da ist ja der Punkt, also machen könnte man eigentlich viel, aber wenn der Betroffene gar nicht einsehen möchte, dass er ein Problem hat oder selber als solches nicht sieht, dann bist du als Person im Außen hilflos. Das ist eine Sache, da kannst du nichts machen.
Warst du schon mal bei einer Suchtberatung?
Ja, ich habe natürlich auch Nachsorge gemacht nach meiner Langzeittherapie. Nur weil ich auf einer Langzeittherapie bin, weiß ich noch nicht, wie man ohne Hilfe läuft. So, also auch heute nicht. Ich brauche ja nach wie vor Hilfe, sonst würde ich ja nicht in die Selbsthilfegruppe gehen. Also alleine, wenn ich lange Zeit für mich alleine bin, passiert Folgendes. Meine Großkotzigkeit kommt zurück, meine Selbstzentriertheit kommt zurück. Und das sind ja diese Großkotzigkeit, die Überschätzung, die Selbstzentriertheit, das sind so die Dinge, die mich an dem Cleansein auch hindern können. Die können mich ganz, ganz schnell, das ist einfach nur ein Fingerschnips, dann kann ich wieder drinnen sein. Und das hole ich mir ja immer ins Bewusstsein, mindestens einmal die Woche, indem ich mich mit Gleichgesinnten treffe. Um einfach dran zu denken, wo ich eigentlich herkomme. Und da will ich ja nicht mal hin. Aber ich vergesse das halt ziemlich schnell.
Meinst du, es wird irgendwann mal den Punkt in deinem Leben geben, wo du sagst, jetzt brauche ich keine Selbsthilfegruppe mehr?
Heute, aus der Sicht heute, nein. Also am Anfang war ich davon überzeugt, na, ich gehe mal einmal oder zweimal zu so einer Selbsthilfegruppe oder für ein Jahr und danach werde ich ja irgendwann gesund sein. Meine Erfahrung ist, dass ich an einer Krankheit leide, die am gewissen Punkt zum Stillstand gebracht werden kann, aber nicht heilbar ist. Also ich werde immer suchtkrank bleiben. Das ist so. Das ist wie wenn du Diabetes hast, das geht ja auch nicht einfach weg. Ich werde immer süchtig bleiben und das ist jetzt ein Teil von mir, das gehört zu mir und ich werde für mich immer diese Stand heute die Selbsthilfegruppen besuchen. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich schwere Erkenntnis ist. Also wenn man diese Erkenntnis irgendwann hat, dass man, wie du hast es ja sehr schön reflektiert gerade gesagt, dass die Sucht ein Teil von dir ist und dass sie zu dir gehört, für immer. Stelle ich mir schwer vor, das sich einzugestehen.
Richtig, das war auch ein langer Weg, aber es war ein befreiendes Gefühl. Ich hatte lange Zeit auch dieses Gefühl, ich bin ja arbeiten gewesen, ich habe sportliche Aktivitäten gemacht, ich habe wieder Hobbys gefunden. Irgendwann bin ich öfters wieder an den Punkt gekommen, ach Matthias, du hast da eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Könntest doch mal wieder für einen Geschmack. Da ging es mir wieder zu gut. Und das sind die Situationen, die ich in der Vergangenheit so oft hatte und wieder auf die Schnauze geflogen bin. Und heute weiß ich das. Jeden Rückfall, den ich hatte, habe ich aber dafür genutzt, zu schauen, wie der zustande gekommen ist. Und deswegen kann ich jetzt so selbstreflektiert sagen, dass ich die Selbsthilfegruppen brauche, um einfach zu schauen, um nicht zu vergessen, wo ich herkomme.
Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Du arbeitest ja, im Vorfeld erzählt, wie konntest du das mit dem Job vereinbaren? Haben die das nicht gemerkt? Hast du dann krank gemacht oder?
Ja, rückwirkend frage ich mich da öfters. Also ich habe ja zwischendurch schon die Arbeitgeber gewechselt, aber ich bin seit 2007 im Beruf. Na, es gab schon manche Arbeitgeber, wo ich dachte, Mensch, seht ihr das einfach nicht? Also ich war ja oft hilflos. Ich war schon an Punkten in meinem Konsum, wo ich eigentlich Hilfe gewünscht hätte, dass mir jemand hilft, aber nicht in der Lage war, mir Hilfe zu holen.
Was hättest du dir denn gewünscht von den Menschen? Also welchen Satz wünscht man sich in so einem Moment? Man denkt doch da bestimmt drüber nach.
Nee, also Lou, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Es gab Momente, da habe ich mir echt Hilfe gewünscht und da war ich ziemlich am Arsch gewesen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie ich reagiert hätte, wenn mir jemand in dem Moment sogar Hilfe angeboten hätte. Keine Ahnung, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht angenommen. Diese Ambivalenz, die ist so auch ganz typisch bei mir in meinem Suchtverlauf. Ich bin unheimlich ambivalent. Also das heißt, ich wünsche mir auf der einen Seite was, wenn ich es auch bekommen würde, würde ich es verneinen. Also so ganz, ganz typisch. Ja.
Du hast gerade gesagt, Mensch, sieht es keiner. Bei mir auf Arbeit. Hast du auch Drogen genommen während deiner Arbeitszeit? Oder war das dann danach und davor und am Wochenende?
Ja, ich möchte nicht lügen. Also es gab definitiv Situationen, wo es zumindest Überschneidungen gab. Ich würde das so benennen, ja. Es gab schon Überschneidungen der Arbeitszeiträume und der Freizeiträume, ja.
Und gab es da dann Menschen, die gesagt haben oder Kollegen, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, hey, mit dir stimmt doch irgendwas nicht, du bist doch heute anders, weil also Drogen verändern ein Jahr, du bist ja dann ein anderer Mensch in dem Moment.
Ja, da scheine ich das alles wahrscheinlich gut kaschiert zu haben. Ich habe halt immer meinen Job gemacht, es gab nie irgendwie was Aufstößiges und habe auch nie eine Abmahnung bekommen oder irgendwas. Ja, ich habe meinen Job gemacht. Aber was natürlich auf der Strecke geblieben ist, ist halt zu Hause. Ne? Meine Familie war voll im Arsch. Ich war hoch verschuldet.
Und die Schulden sind jetzt aber weg.
Genau. Gott sei Dank. Langer, langer Weg, aber da bin ich extrem dankbar dafür, dass ich ja das persönlich abgesteuert habe. Es ist auch da, im Bereich Finanzen gibt es ganz viele Beratungsstellen, die dahin helfen können, Sozialdienste. Es gibt viele Situationen, in denen man sich wahrscheinlich alleine fühlt, aber das ist nur die eigene Wahrnehmung. Das sieht mit der Realität nicht so aus. Also es gibt viel, viel Hilfe draußen und Angebote, wo man hingehen kann. Wie gesagt, diese Selbsthilfegruppen, Drogen-, Suchtberatungsstellen, Ärzte, der Hausarzt. Man kann zum Hausarzt gehen, da gibt es die unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht, so ist es richtig. Also es gibt Möglichkeiten, ne, sich Hilfe zu holen, aber entscheidend ist, es auch zu wollen.
Hier an der Stelle sage ich es nochmal, falls ihr trotzdem das Gefühl habt, ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt oder wen ihr ansprechen könnt, ihr findet entsprechende Kontakte auf sputnik.de. Klickt euch da gerne mal rein. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback für diese Sendung heute. Ne? Die Nummer zum WhatsApp-Handy gibt's auf sputnik.de und auch, wie gesagt, noch die anderen Sendungen. Wir haben auch noch einen Real Talk zu Depressionen und Essstörungen. Und das könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr wollt. Auf sputnik.de. Auch die Sendung mit Matthias gerne nochmal zum Nachhören.
Macht das und gebt die Hoffnung nicht auf. Und ich drück euch die Daumen. Ich hoffe, wir haben euch irgendwie helfen können damit, mit meiner Geschichte. Und danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte, Lou.
Ganz gerne.
Ja, krass.
Auf euch auf, euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.